Ich werde gebraucht, ich bin Teil dieser Gemeinschaft, ich kann vor Ort etwas verändern. Das ist sozusagen total wichtig, dass Menschen das erfahren, auch glauben, um auch an die Demokratie glauben zu können.
Wie können wir Polarisierung begegnen und Europa stärken? Hi, ich bin Mushta Sherzada und das ist Gesellschaft besser machen, ein Podcast der Körber Stiftung. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen, die genau diese Fragen bewegen. Ohne Ehrenamt würde in Deutschland vieles nicht funktionieren, ob bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim örtlichen Sportverein oder im städtischen Jugendzentrum. Doch dieses Rückgrat unserer Gesellschaft steht massiv unter Druck. Wer heute freiwillig Verantwortung übernimmt, hat nicht nur mit bürokratischen Hürden und begrenzten Mitteln zu kämpfen, sondern auch mit Themen wie Überforderung, mangelnder Wertschätzung und öffentlichen Anfeindungen. Was bedeutet das für unsere Demokratie, wenn gerade dort die Kräfte schwinden, wo sie konkret gelebt wird? Darüber spreche ich heute mit Dörte Dinger, seit 2022 Staatssekretärin und Chefin des Bundespräsidialamtes. Zuvor war sie Leiterin des persönlichen Büros von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Referatsleiterin im Auswärtigen Amt. Sie kennt die Perspektive der Staatsspitze ebenso gut wie die praktischen Herausforderungen vor Ort und ich freue mich sehr über Ihre Zeit heute. Herzlich willkommen.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Frau Dinger, wenn wir über Demokratie sprechen, dann denken viele oft zunächst an große Gebäude, an Institutionen, an Gesetze in Berlin. Aber wenn wir mal auf die Menschen schauen, die nach Feierabend beispielsweise noch den Sportplatz mähen, die Freiwillige Feuerwehr koordinieren oder ehrenamtlich im Stadtrat aktiv sind, was würde hierzulande fehlen, wenn es diese Menschen nicht gäbe?
Ja, das kann man sich, glaube ich, kaum ausmalen. Dann würden wir in einem anderen Land leben. Also vieles, was unsere Gesellschaft ausmacht, was das Miteinander in unseren Städten vor Ort wirklich lebenswert macht, sind ja Dinge, die durch Ehrenamt getragen werden. Ob das die Organisation, Sie haben es gerade gesagt, von Sportvereinen ist, soziales Miteinander, die Unterstützung von Menschen, die Hilfe brauchen, die Begleitung von Familien mit Kindern und die Organisation von Kulturprogrammen. Also es würde zu lange dauern, das alles aufzuzählen, aber die ganze Vielfalt unserer Gesellschaft wird erfahrbar für viele Leute, gerade dadurch, dass es eben Menschen gibt, die an mehr denken als an sich selbst, die am Feierabend noch die Energie zusammensammeln, um sich zu kümmern, organisieren, Menschen zusammenzubringen. Und das ist wirklich etwas, das unser Land auszeichnet und das wir erhalten müssen.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht mal ganz konkret über die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sprechen. Ein ganz wichtiges Beispiel. 6.000 gibt es, glaube ich, ungefähr an der Zahl in Deutschland. Und eine Umfrage der Körber Stiftung hat gezeigt, dass nur ein Drittel ungefähr zufrieden sind mit ihren Gestaltungsspielräumen. Viele verbringen den Großteil ihrer Arbeit mit Verwaltung und die Mehrheit sieht vor allem fehlende Haushaltsmittel als große Herausforderung. Sie erleben diese Realität natürlich unmittelbar, nicht nur abstrakt, sondern auch vor Ort im ganzen Land, sind viel unterwegs gemeinsam mit dem Bundespräsidenten. Wo erleben Sie denn aktuell vor allem Frustrationen oder auch Überforderung und hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert?
Ja, also danke, dass Sie da auf die ehrenamtlichen Bürgermeister zu sprechen kommen. Das ist in der Tat eine Gruppe, die uns ganz besonders am Herzen liegt. Der Bundespräsident auch früh entschieden hat, da einen Schwerpunkt seiner Arbeit ihnen zu widmen. Politisches Ehrenamt ist ja auch ein Ehrenamt und steht oft so ein bisschen im Schatten der allgemeinen Wertschätzung, die wir Ehrenamt entgegenbringen. Viele, das habe ich selbst auch erfahren, als ich früher ehrenamtlich politisch aktiv war, reagieren so ein bisschen naserümpfend. Politik, ja, das machst du ja nur für die eigene Karriere und da geht es um Interessen und das ist irgendwie schmutzig und so. Es hat irgendwie ein schlechtes Image und dabei vergessen wir, dass ein Großteil der politischen Arbeit gerade vor Ort wirklich auch in Ehrenamt geleistet wird, dass es längst nicht kompensiert wird mit geringen Sitzungsgeldern, die man vielleicht bekommt, aber doch vor allem viel Herzblut, viel Energie und Lebenszeit investiert wird, um vor Ort die Lebensbedingungen zu verbessern. Insofern ist Wertschätzung ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, dass wir den Menschen schulden, die dort vor Ort Demokratie mit Leben erfüllen und Verantwortung übernehmen. Wertschätzung ist das eine, aber Sie haben es eben schon angedeutet, Handlungsfähigkeit ist eben auch ein ganz großes Thema. Es ist natürlich, das kann sich jeder sofort vorstellen, auch frustrierend, wenn man so viel Zeit und Energie investiert und dann merkt, so richtig hat man doch eigentlich nicht die Hebel, um Dinge zu verbessern, Veränderungen anzuschieben. Das liegt natürlich viel an der finanziellen Ausstattung der Kommunen. Die wird über die Zeit tatsächlich schwieriger. Deswegen gibt es ja auch Gespräche, Landes-Bundesebene. Der Bundespräsident bemüht sich da auch immer unterstützend sozusagen tätig zu sein, um die finanzielle Lage der Kommunen zu verbessern. Das ist dringend notwendig. Und das Dritte ist aber eben der wirksame Schutz der Kommunalpolitikerinnen, die häufig, und das hat sicherlich sich in den letzten Jahren verschlechtert, dezidiert angefeindet, diffamiert und auch bedroht werden.
Das ist natürlich ein großes, wichtiges Thema. Social Media spielt hier eine wichtige Rolle. Ich glaube, auch Sie sind wahrscheinlich als Frau in der Öffentlichkeit persönlichen Anfeindungen ausgesetzt. Wann haben Sie da das letzte Mal negative Erfahrungen gemacht?
Naja, also ich persönlich, ich habe ja so eine halböffentliche Rolle. Als Chefin des Bundespräsidialamtes bin ich jetzt nicht direkt ständig in der Öffentlichkeit. Und insofern ist sozusagen das, was ich abkriege, manchmal Bürgerbriefe, die frustriert sind oder so. Ich habe keine eigene Präsenz auf Social Media und so. Also das ist nicht zu vergleichen mit dem, was Kolleginnen, Kollegen, auch Freundinnen und Freunde da erleben müssen, die wirklich mit einem eigenen Amt oder Mandat in der Öffentlichkeit stehen. Wir haben früh angefangen, in der ersten Amtszeit schon des Bundespräsidenten, diese Menschen auch den Öffentlichkeit zu geben, uns schützend hinter sie zu stellen. Einige Bürgermeisterinnen sind ja auch bundesweit bekannt geworden. Ich denke an Frau Angermann zum Beispiel aus Sachsen, weil sie ihre Ämter niedergelegt haben und gesagt haben, ich kann diesen Hass, diese Hetze nicht mehr ertragen. Und das ist natürlich für unsere Demokratie als Ganzes wirklich schädlich, ist Gift. Wenn Menschen, leider insbesondere Frauen, sich überlegen müssen, will ich mir das wirklich antun, meine Meinung zu sagen in der Öffentlichkeit mit allem, was dann danach folgt. Das darf nicht sein.
Was ja absolut nachvollziehbar ist. Also auf der einen Seite haben wir Menschen, die unheimlich motiviert sind und dann aber dieser Hetze ausgesetzt sind. Und also ich glaube, das ist ein unheimlich großes Thema, diese Menschen zu schützen. Und ich bewundere auch die Resilienz dieser Menschen, habe aber maximales Verständnis für Menschen, besonders auch Frauen, die sagen, sorry, aber das geht mir zu weit, wenn das beispielsweise gegen meine Familie geht oder mich als Privatperson. Finde ich ganz gruselig, diese Entwicklung, ehrlicherweise. Und das führt wahrscheinlich dann auch zu dem Thema, wie attraktiv ist dieser Bereich eigentlich noch und wie schaffe ich ist, Nachwuchs zu gewinnen und das vor allem auch langfristig. Das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung im Ehrenamt in Deutschland, oder?
Ja, das betrifft sowohl das Ehrenamt als Ganzes als auch die Politik. Das sind natürlich auch wieder, wie so oft, ganz viele Entwicklungen, die da eine Rolle spielen. Also schon als ich früher im politischen Ehrenamt unterwegs war, war Social Media noch gar kein Thema. Und trotzdem hatten wir damit zu kämpfen, Leute zu gewinnen, einfach weil sich natürlich die Lebensrealität von jungen Leuten auch dramatisch geändert hat in den letzten 30 Jahren. Das wissen wir alle, das können wir auch nicht ändern. Die Tatsache, dass man örtlich viel flexibler geworden ist, dass Arbeitszeiten viel entgrenzter sind und so, schafft Möglichkeiten, aber schafft natürlich auch, also setzt unter Druck dieses klassische Ehrenamt, wie das früher war. Man geht jeden Mittwoch zur Vereinssitzung und jeden Sonntag steht man irgendwo am Spielfeldrand oder so. Das können viele Leute einfach nicht mehr leisten und insofern sind alle Organisationen gefragt, Parteien auch, sich dazu öffnen, flexibleres Engagement anzubieten, digitaler zu werden. Und darauf weist eben der Bundespräsident immer wieder hin, bei all diesen neuen Möglichkeiten, wir werden am Ende die menschliche Begegnung und auch sozusagen das menschliche Commitment nicht ersetzen können. Das brauchen wir und darum geht es uns auch dafür weiter zu werben.
Und das haben Sie ja auch zum Anlass genommen, den Ehrentag ins Leben zu rufen erstmals. Am 23. Mai findet dieser statt. Vielleicht können Sie uns einmal erklären, was war die Idee dahinter und was soll dieser Tag bewirken?
Also die Idee des Ehrentags ist eigentlich, oder die Überzeugung, die dahinter steht, das Ehrenamt ist wichtig für all die Themen, über die wir eingangs schon gesprochen haben. Vieles würde nicht funktionieren ohne Ehrenamt. Darüber hinaus ist das Ehrenamt aber eben auch für unsere Demokratie so etwas wie eigentlich eine tägliche Übung, sagen wir mal, der demokratischen Grundfertigkeiten. Menschen erleben jeden Tag wieder neu, ich werde gebraucht, ich bin Teil dieser Gemeinschaft, ich kann vor Ort etwas verändern. Das ist sozusagen total wichtig, dass Menschen das erfahren, auch glauben, um auch an die Demokratie glauben zu können. Und das zweite, Ehrenamt ist natürlich total wichtig, um immer wieder Begegnung von Menschen zu organisieren. Und zwar Begegnung nicht nur so innerhalb der eigenen Blase, wie wir das in Social Media immer mehr haben, sondern einfach mit Leuten, mit denen man vielleicht am Arbeitsplatz oder qua Ausbildung oder so eher nicht so viel zu tun hätte. Das darf uns nicht verloren gehen und deswegen haben wir gedacht, der 23. Mai, der Tag des Grundgesetzes, wie die meisten wissen, der bisher aber noch nicht so wirklich eine Form gefunden hat, wie man ihn begehen kann, wäre doch eigentlich ein geeigneter Tag, um diese Grundfertigkeiten einzuüben, in den Vordergrund zu stellen. Und zwar nicht in einer pädagogisch, politisch bildenden Art von einem Podium herab, sondern wirklich durchs aktive Mitmachen.
Und wie wird dieser Tag sich dann in der Praxis gestalten? Also was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, wir wollen, dass dieser Tag ein großer Mitmachtag wird. Ein Tag, an dem vor Ort in allen Städten und Gemeinden, überall im ganzen Land Aktionen stattfinden, wo Menschen mit anpacken, sich einbringen, um ihr Umfeld ein Stück besser machen zu lassen. Und das können so unterschiedliche Dinge sein. Müll sammeln fällt einem sofort ein, wenn man in Berlin lebt, macht einen großen Unterschied. Spielplätze renovieren, die Wand streichen in der Schule, ins Altenheim gehen mit dem Chor und da die Menschen erfreuen, indem man ein kleines spontanes Konzert gibt. So viele in den Werkzeugschuppen bei der Feuerwehr aufräumen oder im Fußballverein, die den Rasen pflegen oder so. Also Dinge, die gemacht werden müssen, für die vielleicht oft keine Zeit bleibt und wo zusätzliche Hände gebraucht werden können. Das ist die Idee und ich bin total dankbar, dass wir da jetzt auf dem Weg so weit gekommen sind, ganz viele Organisationen aus den unterschiedlichsten Bereichen gewonnen haben und auch hoffentlich dazu kommen, viele Menschen zu aktivieren, die bisher noch nicht ehrenamtlich eingebunden sind in Strukturen.
Was glauben Sie denn, ist denn bei Einzelpersonen in der Zivilgesellschaft so die größte Hemmschwelle, sich zu engagieren? Und gibt es da auch Unterschiede, wenn wir in die Stadt gucken oder auf den ländlichen Raum? Also ich zum Beispiel, ich persönlich, ich habe mich auch schon oft ehrenamtlich engagiert, aber ehrlich gesagt immer zeitlich befristet, weil ich dann beispielsweise die Stadt fürs Studium verlassen habe und fertig war, weil dann kamen die zwei Kinder, dann hat man gedacht, ich packe das nicht im Alltag, ich kann jetzt auch nicht ein großes Thema anfangen und mich dann wieder rausziehen. Also dieses Commitment fühlte sich als zu groß an. Kann ich das leisten? Enttäusche ich jemanden, wenn ich mich wieder rausziehe? Das ist so meine persönliche Erfahrung. Bis dann auch mal jemand zu mir meinte, es sind halt auch schon wirklich die kleinen Dinge, wie Sie gerade gesagt haben, auch einfach mal Müll aufsammeln, gemeinsam mit der Kita-Gruppe beispielsweise, einmalige Aktionen, die helfen. Und dann auch diese Person mir erklärt hat, naja, aber du ziehst halt auch eben gerade zwei kleine Kinder groß. Das ist Care-Arbeit, das ist auch eine Form von Engagement. Und das hat bei mir einen Riesenschalter umgelegt. Das war mir vorher gar nicht klar. Also was ist so in den Köpfen der Menschen, die vielleicht diese Hürde ebenfalls noch so ein bisschen haben?
Ja, Sie haben ja viele Hürden jetzt schon erwähnt. Also ich glaube wirklich auch die örtliche Mobilität, die einen immer wieder rausreißt aus Strukturen, wo man vielleicht gerade anfängt, sich heimisch zu fühlen und sich auch reinzugeben in Strukturen, das ist natürlich ein großes Hindernis. Ich würde schon sagen, auch deswegen gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land. Wir sehen natürlich auch bei unseren ganzen Besuchen im ganzen Land, dass es prinzipiell im ländlichen Raum eher noch eine Selbstverständlichkeit gibt, auch eine Art von Erwartungshaltung, sage ich mal, sich zu engagieren. Das hat viel auch mit dem familiären Hintergrund zu tun, wenn eben die Eltern schon ganz selbstverständlich immer einem das vorleben und man in diesem Umfeld bleibt, dann ist man vielleicht auch geneigter, das dann auch nachzutun. Ich habe aber auch Verständnis, also das soll wirklich gar keine Kritik sein, ich habe Verständnis für die vielen, gerade so auch in unserem Alter, Menschen in dem mittleren Lebensalter, die Kinder großziehen, die gleichzeitig noch im Job gefordert sind und so, dass die Zeit wird dafür natürlich einfach knapp und insofern ist dieser Ehrentag auch erstmal als Angebot gedacht, möglichst niedrigschwellig, möglichst in der Nachbarschaft. Themen, die einen eben wirklich vielleicht auch angehen und das Mitmachen einfach zu machen, um da so Hürden abzubauen und dann vielleicht auch einen Weg hinein in das Ehrenamt zu finden. Natürlich ist uns bewusst völlig, dass eine einmalige Aktion nicht ausreichen wird, um Menschen, die dem Ehrenamt fernstehen, dann wirklich längerfristig in Strukturen einzubinden. Aber ich glaube doch, dass es einen Mehrwert schaffen kann, wenn wir in diesem Zeitraum um diesen Tag herum so ein Gefühl schaffen in unserem Land von Ansprache, direkte Ansprache an Menschen, dass sie eben alle gemeint sind, wenn es darum geht, gemeinsam Dinge zu verändern.
Das glaube ich auch. Und wenn wir den Blick jetzt nochmal etwas weiten, also von dem Individuum, was sich engagiert oder es hoffentlich in Zukunft tut, zum Thema Vertrauen, was auch eng mit Wertschätzung zusammenhängt. Wir beobachten leider ein sinkendes Vertrauen in vielen Bereichen, auch in demokratische Institutionen, auch in die Bundesregierung. Wie würden Sie persönlich den Zustand des Vertrauens bewerten in demokratische Institutionen und welche Veränderungen haben Sie da auch erlebt und beobachtet? Eine Umfrage der Körber-Stiftung aus dem vergangenen Jahr zeigte ein gemischtes Bild beim Vertrauen in zentrale Institutionen in Deutschland. Nur 45% der Befragten gaben an, grundsätzlich Vertrauen in die Demokratie zu haben. Besonders hoch ist das Vertrauen in die Wissenschaft. Hier sind es 71%. Auch das Bundesverfassungsgericht schneidet mit 56% vergleichsweise gut ab. Deutlich kritischer sehen die Befragten hingegen die Bundesregierung. Ihr vertrauten lediglich 19%.
Die Veränderungen sind schon groß. Ich meine, Unzufriedenheit mit Regierungspolitik ist ja eigentlich einer Demokratie inhärent und ist auch keine Gefährdung und ist nicht verboten und hat es immer gegeben. Was wir in den letzten Jahren aber ja zunehmend bemerkt haben, das ist ja auch untersucht, zeichnet sich in allen Studien ab und aber eben auch in den Gesprächen, die wir so führen, ist, dass es eine wachsende Gruppe von Menschen gibt, die nicht nur die aktuelle Bundesregierung oder konkrete Parteien, sondern irgendwie das ganze System in Frage stellen. Das trifft dann auch nicht nur die Bundesregierung, sondern eben viele Institutionen, trifft die ganze Szene der Zivilgesellschaft, trifft die Medien. Es setzt sich so ein Gefühl fest bei einigen, zu vielen Menschen im Land, dass sie selbst wenig Einfluss haben, dass es irgendwie abgeschlossene Zirkel und Kasten gibt, die die Sachen unter sich ausmachen und dann immer zu ihrem Nachteil. Und das ist wirklich eine dramatische und auch bedrohliche Entwicklung. Und wir haben jetzt schon mehrmals das Stichwort Social Media erwähnt. Das ist natürlich ein Teil der Erklärung dafür, dass Menschen sich immer mehr in Informationszusammenhängen bewegen, sagen wir mal, die sehr einseitig sind, die auch die eigene Meinung immer mehr verstärken durch die Algorithmen, was wird einem angezeigt und so weiter. Wir verlieren eine gemeinsame Grundlage als Gesellschaft, auf der wir uns verständigen, auch eine gemeinsame Grundlage von Fakten, die wir alle anerkennen. Und deswegen hat der Bundespräsident auch die Entscheidung getroffen, ich setze jetzt ganz oldschool und ganz dezidiert auf die persönliche Begegnung mit Aktionen wie dem Ehrentag, aber auch mit seinen Besuchen im Land. 4-mal im Jahr verlegt er seinen Amtssitz dezidiert in eine Kleinstadt, ist dort 3 Tage vor Ort und wirklich ansprechbar, um zu signalisieren, lasst uns den persönlichen Austausch suchen.
Genau, und ich glaube, hier kann man auch wieder die Brücke schlagen zwischen lokalem Engagement und Vertrauen in Institutionen. Vielleicht können Sie das noch einmal kurz ausführen, was für ein wichtiges Instrument das eigentlich ist, wenn Menschen lokal zusammenkommen und dadurch auch wieder Vertrauen in demokratische Institutionen wachsen kann.
Ja, ich meine, vor Ort ist die Politik natürlich am unmittelbarsten spürbar und zwar für ganz unterschiedliche Gruppen. Also jeder merkt, in welchem Zustand der öffentliche Raum direkt vor der eigenen Haustür ist, wie gut man Zugang zu Dienstleistungen hat, wie schnell man Termine im Bürgeramt kriegt, wie es aussieht mit den Kindergärten, der Kinderbetreuung, Schulen natürlich dann auch, obwohl wir da dann schon auf die Landesebene kommen. Aber das sind ja alles Momente, in denen der Bürger dem Staat wirklich konkret begegnet. Jenseits der Debatten, die wir so in den überregionalen Medien über Demokratie führen, das sind wirklich sozusagen Momente, in denen ich als Bürger mich zum Staat verhalte. Und wenn diese Begegnungen auf Dauer immer wieder frustrierend sind und man das Gefühl hat, es funktioniert nichts, es ändert sich nichts, meine Meinung ist nicht gefragt, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn sich so langsam auch so ein Zweifel einschleicht, ob eigentlich alles mit rechten Dingen zugeht. Und deswegen ist dieser Fokus zu sagen, die Demokratie funktioniert vor Ort oder wir bekommen ein Problem im ganzen Land, das ist, glaube ich, gerechtfertigt und packt sozusagen das Problem an der Wurzel. Es ist nicht die alleinige Lösung natürlich, aber es ist, denke ich, eine notwendige Bedingung, ohne die wir uns die anderen Fragen gar nicht zu stellen brauchen.
Ist es eigentlich so, dass die Zahl der ehrenamtlich engagierten Menschen in Deutschland in den vergangenen Jahren eher zugenommen oder abgenommen hat? Oder ist das eine Konstante? Ich glaube, 27 Millionen gibt es ungefähr gerade. Und kann man sagen, dass die Pandemie da irgendwie einen extremen Cut reingeschnitten hat?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie wir den Untersuchungsgegenstand definieren sozusagen. Das klassische Ehrenamt, das wird schwächer und vor allem sehr viel älter. Wir haben ganz viele in diesen klassischen Vereinsstrukturen, viele Menschen, die dann irgendwie dreifach, vierfach belastet sind mit verschiedenen Aufgaben, die sie übernehmen, weil einfach der Nachwuchs wegbricht. Gleichzeitig gibt es aber natürlich, und das ist auch, finde ich, sehr ermutigend, bei jungen Menschen einen sehr hohen Grad an Politisierung und auch an Bereitschaft, sich zu engagieren. Das ist nur eben, wie ich zu Beginn sagte, oft digital, oft punktuell und ersetzt damit nicht unbedingt diese Dienste, an die wir uns gewöhnt haben, die das Ehrenamt zur Verfügung stellt. Ich bin mir aber ganz sicher, dass die jungen Leute auf jeden Fall ansprechbar sind, sich für diese Gesellschaft einzusetzen.
Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz über die aktuelle Entscheidung von Familienministerin Karin Prien sprechen, die ja angekündigt hat, gewisse Programme wie beispielsweise Demokratie leben zu prüfen und auch hier Förderung zu beenden. Wie bewerten Sie diese Debatte im Zusammenhang mit dem Thema Ehrenamt und was bedeutet diese Unsicherheit auch für engagierte Menschen vor Ort?
Der Bundespräsident und deshalb natürlich auch ich, der Bundespräsident betrachtet die Selbstbehauptung der Demokratie wirklich als die entscheidende Aufgabe unserer Zeit und dass wir dafür eine lebendige Zivilgesellschaft brauchen, dass wir dafür politische Bildung brauchen und auch Demokratieförderung, das steht für uns völlig außer Frage. Sie wissen ja, dass der Bundespräsident in seiner Rolle sozusagen nicht die aktuelle Regierungspolitik macht, sie auch nicht kommentiert und dass eine neue Bundesregierung, die neu ins Amt kommt, sozusagen überprüft Programme, die laufen, die von vorherigen Regierungen aufgesetzt worden sind. Das ist, denke ich, auch ein sozusagen normaler Vorgang und insofern müssen wir jetzt mal gucken, wie das sich dann wirklich konkret auswirkt. Aber also die, ich glaube, in dem Ziel, unsere Demokratie zu stärken, ist sich der Bundespräsident mit der Bundesregierung und gerade auch mit Ministerin Prien sehr einig.
Und wenn wir uns jetzt von diesem konkreten Fall lösen und einmal grundsätzlich gucken, welche Hebel hat die Politik, um Vertrauen zu stärken, Engagement zu fördern und was sind, also weil die Erkenntnis ist ja da, wie wichtig das Ganze ist und welche Priorität hat das Ganze? Was sind in Ihren Augen die wichtigsten Hebel seitens der Politik?
Naja, also ich glaube erstmal die Erkenntnis, es gibt nicht den einen Hebel, aber es müssen viele Dinge passieren. Es muss natürlich auf jeden Fall gute Politik gemacht werden, damit Menschen, wir haben eben drüber gesprochen, Vertrauen fassen können, damit Menschen auch merken, meine Stimme zählt, es ändert sich was, wenn sich eine Regierungsfarbe, eine Regierungszusammensetzung ändert. Das ist schon notwendig. Wir haben aber in den vergangenen Jahren nun doch auch leider lernen müssen, dass selbst wenn Probleme angegangen, wenn sich Politiken ändern, wenn sich Dinge auch zum Besseren ändern, das nicht unbedingt automatisch dazu führt, dass die Menschen dann zurückkehren zu den Parteien oder auch sofort wieder Vertrauen in die Demokratie fassen. Insofern gute Politik ja, klare Kante aus meiner Sicht gegenüber Extremen. Wir müssen einfach sehr deutlich machen, was die Grenzen unseres Grundgesetzes sind, was zulässig ist, was nicht. Darin müssen wir auch im Übrigen die vielen ehrenamtlichen Akteure unterstützen, die damit ja auch vor Ort gefordert sind und in schwierige Fragen da kommen, wie sie mit radikalen Tendenzen in den eigenen Reihen umgehen müssen. Klare Abgrenzung von Extremen und natürlich weiterhin diejenigen unterstützen, die dieses Land am Laufen halten, die Demokratie fördern. Der Bundespräsident hat dafür ja das sehr schöne und wirklich überaus viel genutzte Mittel, zum Beispiel des Bundesverdienstordens. Wir haben jetzt gerade letzte Woche in Stralsund wieder diese Verdienstorden verliehen und ich kann Ihnen sagen, das ist für mich immer so ein Gänsehautmoment. Das sind einfach so tolle Leute, die so unterschiedliche Sachen machen, ganz unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedlich alt sind. Und wenn ich auf diesen Veranstaltungen bin, denke ich immer, es ist bei weitem nichts verloren, wenn diese Menschen in unserem Land leben. Und das gehört eben auch zur Wahrheit. Ich will überhaupt nichts schönreden. Wir machen uns große Sorgen um Tendenzen der Demokratiefeindlichkeit in unserem Land. Aber zum Bild gehört eben auch, dass es diese Mitte schon gibt von vielen, vielen, vielen tausenden Menschen, die sich einsetzen und die diese Demokratie erhalten und stärken wollen.
Ja, gebe ich Ihnen völlig recht. Eine ganz liebe Freundin von mir, Mitra Kasai, wurde auch ausgezeichnet, weil sie sich ganz toll für Seniorinnen und Senioren, Senioritas, wie sie sie nennt, in Hamburg einsetzt. Ganz tolle Initiative mit All Inklusiv. Aber trotzdem finde ich zum Beispiel, dass diese Menschen so wenig Sichtbarkeit haben. Also natürlich ist sie lokal bekannt und natürlich gab es ja auch ein paar Litfaßsäulen, wo man das gesehen hat, dass sie ausgezeichnet wurde. Aber ich finde, das wäre auch so ein Appell an die Medien, dass ich finde, das sollte bundesweit viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil man diese Initiativen zum Teil auch einfach gar nicht kennt, wenn man nicht in dieser Blase unterwegs ist. Und das finde ich unheimlich wichtig.
Ja, darum bemühen wir uns natürlich auch. Ich sage immer, der Bundespräsident ist halt sowas wie ein großer Scheinwerfer, der, wo er steht und geht, sozusagen, dass seine Macht eigentlich ist, dass er sozusagen den Scheinwerfer auf Leute richten kann, die eben auch Gutes tun und damit auch versuchen kann, so ein bisschen den Diskurs zu ändern. Aber was Sie sagen, das würde ich mir wirklich auch so wünschen, wenn wir uns die Talkshows angucken oder so, dass da mal so ein paar Leute eingeladen werden, die vor Ort wirklich konkret was bewegen. Das betrifft diese Ordensträger, aber eben auch die Bürgermeister. Wir haben ja mit der Körperstiftung zusammen schon tolle Veranstaltungen mit den ehrenamtlichen Bürgermeistern gemacht. Und als wir das erste Mal gemacht haben, habe ich danach zu ein paar Journalisten gesagt, ihr müsstet die mal reden hören. Diese Leute, die haben eine ganz andere Sprache. Die sind irgendwie nah dran an den Menschen. Und gleichzeitig sind die ja trotzdem sehr gut darin, auch in der Öffentlichkeit zu sprechen. Die kennen das aus ihren Stadträten und Gemeindeversammlungen und so. Also die sind ja nicht schüchtern oder verdruckst. Die könnte man ruhig auch mal bundespolitisch stärker wahrnehmen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee.
Ja, und ich finde, bei all den Entwicklungen, die wir zurzeit machen können, die irgendwie auch besorgniserregend sind, wenn wir über unsere Demokratie sprechen, macht gerade der Austausch mit solchen Menschen, finde ich, immer sehr viel Hoffnung, was gut tut. Was macht Ihnen denn persönlich Hoffnung für unsere demokratische Kultur?
Na, mir macht Hoffnung die große Resonanz, die wir jetzt auf diese Initiative Ehrentag bekommen haben. Also, dass es bei all denen, die da jetzt viel Arbeit im Hintergrund leisten, am Ende doch so einfach ist, die Leute anzuknipsen. Wenn man mit einer Idee kommt, die irgendwie einfach ist und für alle überzeugend. Lass uns einfach mal einen Tag lang zusammen schuften, so ungefähr, die Ärmel hochkrempeln und wir tun einfach mal was. Und es ist einfach so überwältigend, was sich da jetzt schon für tolle Initiativen wir haben so eine Website, in diesen Engagementfinder da eingetragen haben, mit den kreativsten und unterschiedlichsten Dingen, ganz konkreten Hilfsaktionen, aber auch eben kreativen Graffiti-Spray-Aktionen zum Grundgesetz oder Papierboote basteln mit Wünschen für die Zukunft und ganz viele tolle Ideen, die irgendwie Lust machen und die mich voller Vorfreude auf diesen Tag erfüllen. Und ich hoffe wirklich, dass das ein Fest wird, an dem viele Menschen Spaß haben und abends ins Bett gehen und denken, Mensch, heute habe ich mal was Sinnvolles gemacht und das hat sich irgendwie gut angefühlt.
Ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema. Herzlichen Dank. Es gibt viel zu tun. Es gibt viele Menschen, die hoffentlich noch aktiviert werden können. Es gibt viele Menschen, die schon aktiv sind und hoffentlich weiterhin gestärkt und motiviert und vor allem auch geschützt werden können. Es braucht natürlich auch Ressourcen und finanzielle Mittel und gute Menschen, die mitmachen. Aber das sind ganz viele Baustellen. Umso schöner ist die Tatsache, dass das Bundespräsidialamt dieses Thema tatsächlich ganz oben auf der Agenda hat. Und was glauben Sie, wie können wir Gesellschaft besser machen?
Ich glaube, wir können Gesellschaft besser machen, wenn wir die Menschen ermutigen und es ihnen ermöglichen, ihre Stärken einzubringen.
Ganz herzlichen Dank für diesen Austausch und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörende. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr noch nicht aktiv seid, jetzt Lust bekommen mitzumachen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Dörte Dinger.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Tschüss. Gesellschaft besser machen. Eine Podcast-Produktion der Körber-Stiftung. Projektleitung Amira Naumann. Moderation und Redaktion Mushta Scherzada. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und lasst eine Bewertung da.